Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Google Pay.
Garmin Pay.
Apple Pay.
Pokémon Go.
YouTube Premium.
Rewe.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute mit der Nummer 3118 und mit dabei in unserer News-Folge ist zum einen aus dem hohen Norden, aus dem Norden der Achim. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, schönen guten Abend. Kommt immer drauf an. Ich sage auch gerne mal der mittlere Norden, aber ist halt immer Sichtweise. Heute mal wieder in der Küche. Man hört es vielleicht am Hall. Und der Jan ist wie üblich im Studio, denke ich, in Wien.
Ja, ich sitze in meinem abgedunkelten Büro, um ein bisschen der Hitze zu entgehen. Es ist ekelhaft in Wien aktuell. Was das Wetter betrifft, aber das wird wahrscheinlich euch auch so gehen, wie es bei dir, Martin. Klima besser im Keller, nehme ich mal schwer an.
Es ist kühl like ever, genau. Ja, ansonsten, draußen ist es einfach nur heiß und unangenehm. Wenn man es mag, schön. Aber für mich ist der Keller okay, genau.
Ich mag das
ja.
Das heiße Wetter?
Ja, ich finde das gut.
Ja, ich kann alles über 20 Grad, ist für mich seit meinen Autounfällen unerträglich, weil... Nicht mehr nett. Aber ja, ich mag's, weil dann sind die, jetzt hätte ich fast gesagt, Röcke kürzer, die Kleider angenehmer zum Anschauen.
mal wieder weg ins andere. Ach, und du hast auch eine Dachgeschosswohnung, oder? Und trotzdem?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, das machst halt Fenster auf, lässt durchlüften, alles gut.
Okay. Wir haben bei dieser hier auch gute Isolation, also von dem her kein Problem mit der Hitze. Ich hatte in Aarau eine Wohnung, da hatte ich teilweise 42 Grad im Sommer und im Winter sah man immer genau, wo das mein Büro ist, nämlich genau in dem Ecken vom Dach war der Schnee weg. Ansonsten überall war Schnee drauf. Also ja, immer eine Frage der Isolation.
Ich meine nicht, dass ich ein Fachmann bin, aber ich glaube, ein Vorteil ist halt, also ich habe ja das komplette Dachgeschoss. Also es ist ja nicht nur eine Wohnung irgendwie, die nur einen Teil hat. Das heißt, wenn ich auch alle Fenster irgendwie auf Kippe oder aufmache, dann kann auch der Wind überall ordentlich durchziehen und rolle ein bisschen runter und dann klappt das.
Mhm. Ja, wir rauchen also morgen eine Viertelstunde, eine halbe Stunde maximal lüften richtig und dann alles zu und dann ist es angenehm. Aber ja, gehen wir zu unseren Nachträgen über. Da haben wir ja zwei. Zum einen etwas von Logitech und was anderem, Jan.
Ja, relativ einfach und kurz erklärt. Amazon hat sich in letzter Zeit mit einigen Dingen angelegt, mit einigen Herstellern, unter anderem ja auch Google. Das ist nicht ganz beigelegt, war so offensichtlich mittlerweile beigelegt. Es ist Streit mit Logitech. Logitech hat ja ihre eigene smarte Fernbedienungslinie im Angebot, die Harmony-Reihe. Und das war an und für sich ganz praktisch, weil Harmony hat ja eine eigene Plattform quasi gestartet, mit der du auch irgendwie von deinem Smartphone aus irgendwie Geräte bedienen konntest. Also quasi weg von den klassischen Infrarot-Fernbedienungen hin zu einem Infrarot-Burst, der über App quasi bedienbar war. Und das ging eine Zeit lang auch relativ gut mit dem Amazon-Sprachservice. Funktionierte dann aber nicht mehr, was zum Beispiel mich auch sehr stört, dass ich das tatsächlich verwendet habe. Jetzt kurzerhand geht es aber wieder. Warum lassen Sie einen nicht einblicken? Ist unterm Strich allerdings auch wurscht, eben darum hier auch als Nachtrag nur. Es funktioniert wieder für alle, die so einen Harmony Hub zu Hause haben. Den gibt es aktuell auch immer wieder mal ganz günstig bei Amazon übrigens für die, die das gerade interessant finden und noch nicht mitsprechen können.
Besten Dank für den Nachtrag. Der zweite Nachtrag geht in die Schweiz. Da habe ich euch ja mal informiert, dass es diese Postdrohnen gibt, die im Tessin zwischen zwei Spitälern oder Laboren hin und her fliegen, um Proben schneller vom einen Ort zum anderen bringen. Und das Netz wurde jetzt ausgebaut von der Schweizer Post. Jetzt wird auch in Bern und ab morgen auch in Zürich solche Laborproben quer über den See geflogen. Ich finde das ja ganz spannend und möchte da unbedingt mal dabei sein, möchte das mal sehen, wie das funktioniert.
Weißt du, habt ihr sowas euch bei euch fliegen?
Nee, das weiß ich nicht. Würde ich aber gerne mal abklären, weil eben wie gesagt, ich muss mal schauen, ob ich da mal irgendwie mal ein bisschen genauer reinschauen kann. Inwiefern meinst du?
Naja, da ist ja auch relativ viel Flugquell und Ankunftsverkehr quasi meiner Meinung nach, dass sich das irgendwie mit Flugzeugen nicht ins Gehege kommt. Braucht sicherlich
zumindest also so
ordentlich Management.
so hoch sicherlich nicht. Direkt über Stadt Zürich fliegen die Flugzeuge nicht. Also da ist keine Flugschneise, was das anbelangt. In Lugano auch nicht. Das geht auf der Seite durch. Und in Bern sowieso nicht. Was aber war, das hatten wir ja auch mal hier im Frühling, wo die, ach, was war das? Sirup, die Plattform, diese Päckchen ausgeflogen hat mit der Drohne, gab es ja mal fast einen Zusammenstoß mit der Rega, also mit dem Helikopterangebot, der, wenn du irgendwie Unfall hast und so weiter, wo sie dich mit dem Helikopter abholen. Bei euch in Deutschland ist das ADAC ähnlich. Österreich weiß ich nicht, wie das heißt. Da gab es mal fast eine Kollision. Das weiß ich nicht. Also das, aber es ist eine fixe Route. Ich nehme schon an, dass da nicht wirklich viel anderes gibt. Hm. Ich hoffe es nicht, ja.
Ja, was Helikopter betrifft, sprichst du mit dem gebrannten Kind, weil gleich hinter dem Ort, also hinter dem kleinen Stadtteil, wo ich wohne, ist ein riesengroßer Helikopterlandeplatz, eben vom ÖNTC und von diesen gelben Engeln. Das ist ziemlich bescheuert, weil das Problem ist, mein Gebiet hier ist nicht eine No-Fly-Zone, also ich darf fliegen, aber trotzdem kann mir halt ein Helikopter teilweise auch ziemlich knapp durchdonnern, weil der Landeplatz einfach irgendwie 700 Meter weit entfernt ist. Das ist auch irgendwie bescheuert gelöst. Ich meine, jetzt auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie sie es lösen sollen, weil wenn sie mit einer No-Fly-Zone über die ganze Stadt machen, finde ich es auch doof. Klar. Aber irgendwie finde ich das durchaus gefährlich und meiner Meinung nach müssten die eine No-Fly-Zone machen, weil eben, da kann halt jederzeit ein Helikopter durchdonnern, den das nicht interessiert und der da noch nicht auf großer Höhe ist oder schon am Sinkflug ist, weil, tja, ne, Landeplatz halt gleich ums Eck.
Spannend, aber beim Flughafen habt ihr schon eine No-Fly-Zone, oder nicht?
Ja, klar. Wir haben es auch rund um Krankenhäuser, eben aus dem Grund, dass da ja Helikopter landen könnten. Das ist natürlich eine leibende Sache, aber das Problem ist, hier ist quasi einfach seine Garage. Ja? Also hier ist halt einfach ein Standort, wo der parkt und wo die Piloten drinnen sitzen, irgendwo in der Pampa quasi. Und da ist aber keine, was natürlich irgendwie so ein bisschen absurd ist, weil rein theoretisch kann ich einen Meter neben dem Helipad stehen und darf rein rechtlich fliegen, ja. Weil eben das in der Software nicht hinterlegt ist und auch auf der staatlichen Karte das so nicht eingezeichnet ist, was vielleicht allerdings jetzt zur Ehrenrettung auch daran liegt, dass dieser Helikopterlandeplatz mit Oktober verlegt wird und nicht mehr dort sein wird. Wobei bis Oktober ist auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Und letztes Jahr war da noch
mehr Zeit. Vor allem jetzt im Sommer.
Ja, letztes Jahr war der auch schon da, der ist länger da als wir quasi. Da hätte man das zumindest bisher einzeichnen können und dann rausnehmen müssen, aber hat man halt nicht. Das ist irgendwie doof.
Spannend, spannend. Ja, bei uns gibt es viele solche No-Fly-Zonen. Liegt natürlich auch daran, dass die Schweiz nicht allzu groß ist und halt so, was sind das, 6-7 Kilometer, wo sie da um den Flughafen rum sind? Oder noch? Nee, ich glaube, es ist mehr. So ein Kreis ist dann halt doch schnell mal groß. So ein Kleinland. Aber ja. Haben wir sonst noch was, Achim, in Sachen Nachträge? Du warst ja letzte Woche nicht dabei.
Ja, ich glaube, wir haben nichts mehr. Das waren die beiden.
Wunderbar. Dann haben wir bei den Kommentaren, als diejenigen, die wir noch nicht über Social Media beantwortet haben, einen kleinen Hinweis. Der liebe Mike, der bei uns Social Media betreut, der hat uns empfohlen im Murrejubel-Podcast, wo er mit dabei ist. Vielen herzlichen Dank.
Du hättest jetzt nicht gleich dazu sagen müssen, dass er unsere Social Media macht, wobei er hat das damals auch angemerkt, dass er das nur macht, weil er uns gerne hört und nicht das Ganze jetzt gerade empfiehlt, weil er da Social Media macht und da auch ein bisschen drin steckt, sondern tatsächlich halt ein Fan ist, um das ein bisschen zu relativieren. Jo.
Genau, besten Dank an der Stelle. Empfehlungen mögen wir immer wieder. Dann, Kurzthemen, würde ich sagen. Da gibt es einen kleinen internen Hinweis. Jan, die GeekTalk 3018 haben wir zusammen aufgenommen. Um was ging es da, ganz kurz?
Ja, wie immer, als wir zu zweit zusammenkommen, ging es wieder mal um das Thema Spiele. Wir haben uns ein bisschen die Spiele der letzten 2 Monate angesehen und durchgetestet. Es war zwar gerade E3-Zeit, wir haben genau in der Woche auch aufgenommen und veröffentlicht quasi, haben uns aber Gott sei Dank dagegen entschieden, da jetzt irgendwie auch natürlich eine News-Geschichte daraus zu machen, bei dem, was in den letzten Tagen und Wochen wieder alles umgefallen ist im Vergleich zu dem, was auf der E3 angekündigt wurde, bin ich da auch sehr froh darüber, weil sehr viele der Dinge, die wir in den Präsentationen gesehen haben, haben sich mittlerweile gleich schon wieder verschoben, weil nach der E3 ist vor allem vor der Verschiebung und das war gerade heuer sehr, sehr, sehr krass. Dazu dann mehr im nächsten Monat.
Genau. Wer das nicht über den Hauptstream abonniert hat, kann sich das ja dann separat anhören oder eben über den Hauptkanal gehen. Ja, Achim, wie ist es bei dir? DSVGO, kannst du es noch hören? Oder bist du da langsam immer besser drin?
Was heißt immer besser drin? Also ich glaube, Stand heute weiß immer noch keiner genau, was man machen muss, soll, darf oder was der richtige Weg ist. Es ist halt weiter ein Thema,
noch
das begleitet. Und so, ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, 5 verschiedene Varianten von Vorgaben, die teilweise auch wieder von Anwälten geprüft worden sind, für Kontaktformulare bekommen.
Eines der leidigen Themen, Kontaktformulare.
Und ja, ganz ernsthaft, wer benutzt denn Kontaktformulare? Also, jetzt wirklich.
Geektalk.ch/Kontakt.
Nein, ich meine nicht, auf welchen Webseiten welche liegen, sondern wer als Anwender, wenn er Kontakt aufnehmen will, freut sich denn oder ist, findet keine andere Möglichkeit als ein Kontaktformular. Also, ich sag mal, halt, Gegenbeispiel ist halt einfach ein anklickbaren E-Mail-Link, der vernünftig vorkonfiguriert ist, wo die Subject Line ausgefüllt ist. Der öffnet ja das Mail-Programm und dann braucht derjenige nur noch den Text reinschreiben und nicht nochmal eine E-Mail-Adresse angeben und sonst was. Also viel einfacher.
Und auf den Senden-Button drücken, genau. Nichts mehr. Also ganz einfacher geht es ja fast nicht, ja.
Ja, das ja, genau.
Ansonsten gibt es ja.
Ich würde es gerne nicht nutzen, aber so manche super tollen Seiten geben mir halt keine Mail-Adresse, wobei ich da dann halt meistens irgendwie dann auch den nervigen Ausflug ins Impressum mache und gucke, ob dort nicht irgendwo eine drinnen steht, weil da müssen sie ja normalerweise, um eben nicht über so bescheuerte Kontaktformulare zu gehen, weil ich hasse das wie die Pest, die funktionieren eh oft in irgendwelchen Browsern nicht. Ja?
Und dann steht da drin Info, eckige Klammer, runde Klammer, Abstand, add mit ä und dann Klammer zu, eckige Klammer zu und dann Domainname und dann wieder eckige Klammer, Klammer, Punkt und dann Punkt in einem Wort und solche Geschichten. Also E-Mail-Adressen,
ja, die nicht anklickbar sind. Das ist aber sind noch besser, als wenn da eine JPEG-Datei liegt mit der E-Mail-Adresse, weil die kannst du auch niemals Copy und Paste machen.
Jo. Das ist ganz hässlich, ja.
Genau, aber das gibt es immer noch. Die echt so gut. Noch?
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ob man es überhaupt je durfte, aber das Beste ist ja noch, wenn die auch noch wirklich gut gemacht ist, in der richtigen Typo, im richtigen Punktsatz und du es erstmal nicht raffst, dann hast du dann bist du ja am Rummarkieren.
Du verzweifelst, ja.
Ja, so doof bin ich dann ja auch nicht, aber halt trotz allem wieder ein Schritt zu viel.
Mhm. Ja, was mich aktuell nerven, sind die ganzen teilweise halbseitenfüllenden Datenschutzmeldungsgeschichten, die da unten so raufpoppen. Es gibt selten mal einen, wo ich kann sagen, dass ich es neben akzeptieren auch nicht akzeptieren kann. Ich will vielfach ja nicht, dass sie das tun und das bleibt mir das Einzige, was ich machen kann, ist von der Seite wegzugehen. Oder gibt es andere Möglichkeiten, um diesen doofen Dings wegzubekommen?
Nö, sollst du auch nicht.
Soll ich auch nicht. Gut, dann haben gewisse Seiten mich gesehen, leider.
Inwiefern gesehen? Schade. Sie werden dich nicht mehr sehen, meinst du, oder was?
Genau, ja, sie haben mich gesehen, ja, es war's.
Naja, für gewisse Angebote ist es halt tatsächlich notwendig, dass du den Datenschutzbestimmungen zustimmst, teilweise sind die halt dann auch zu krass und wollen irgendwie Tracking-Cookies setzen, wenn du nur sagst, nö, kommst du halt trotzdem nicht mehr drauf, aber für manche Sachen ist es halt tatsächlich notwendig, wenn du sagst, ja, eure Cookies, mit denen könntest du aber mich mal gerne haben und dann dürfen sie die nicht setzen, die brauchen die aber für das Angebot, das sie machen, dann, tja, kommst du halt nicht auf die Seite, die hauen dich dann auch absichtlich raus und sagen, übrigens, sorry, geht's auch nicht, ja, ist auch in Ordnung. Mhm. Was halt natürlich jetzt noch schlimmer ist, sind halt wirklich diese ganzen nervigen Cookie-Warnungen teilweise oder sowas, die halt immer kriegst und die halt dann, das ist nämlich das Schlaueste, man müsste halt einen Cookie setzen für, ja, ich darf einen Cookie speichern, was ja dann erlaubt ist, weil man darf ja, ne? Ich stimme dem zu. Das machen aber viele Seiten auch nicht. Den Cookie würde ich freiwillig nehmen. Das ist ja wirklich übel. Und gleich noch eine super Vorwarnung für euch, wenn wir schon über das Thema Datenschutz reden. Wir haben ja über die Apple Keynote geredet, Safari und macOS Mojave, erinnert ihr euch?
Mhm.
Die da haben war was, ja. Die haben ja eine ganz schlaue Cookie-Tracking-Sperre und wollen ja alle Leute in Zukunft so nach außen so ein bisschen gleich machen, haben sie vorgestellt. Ja. Das wird noch ganz lustig werden für uns, weil wir sind ja alle 3 Mac-Anwender im Herbst, weil das sieht alles sehr nach Someone Break the Internet aus, weil mit dem, was die da machen, dann bauen geht gar nichts. Das wird echt super spannend. Bin echt gespannt, ob die Seitenbetreiber das bis dahin so schnell hinkriegen. Aber auch für uns als Seitenbetreiber, da könnte noch die eine oder andere bösartige Sache hinzukommen. Das ist nicht so pfiffig.
Aber nur, wenn ich Safari benutze, oder?
Nur, wenn du Mac Safari benutzt, ja.
Okay, ja, bin ich raus.
Das sind ja diejenigen raus, die Chrome, Firefox und was auch immer auf dem Mac nutzen. Ja, ich bin gespannt.
Ja,
ich bin ja Safari-Nutzer.
Ich fürchte, dass das auch auf dem iPhone die ein oder andere Implikation haben wird. Wobei da das mit
diesen... Da benutze ich auch kein Safari.
Dann hast du auch Chrome, echt?
Ja.
Du nutzt aber doch Safari, ohne dass du es weißt. Das ist das Hauptproblem.
Es passiert ja auf.
Und du darfst ja unter iOS keine andere WebKit-Rendering-Engine anbieten. Im Hintergrund rendert immer Safari mit WebKit. Chrome ist in dem Fall nur eine andere optische Oberfläche, aber surfen de facto tust du mit der Rendering-Engine von Safari. Heißt, da könnten dich so oder so Probleme beißen, aber aus der Beta heraus merke ich dort relativ wenig. Am Mac ist es richtig übel, auf dem iPhone geht's relativ gut, da spinnen immer wieder mal ein paar Seiten, das kann schon vorkommen und ist für eine Beta okay. Aber am Mac tut's echt weh und das dürfte tatsächlich daran liegen, dass sie hergehen und diese quasi deine Computerkonfiguration nicht mehr weiter verraten, was halt dann irgendwie auch echt blöd ist, weil dann schauen einfach Seiten, weiß ich was, dann lädt der plötzlich irgendwie die mobile Ansicht, obwohl ich auf einem 4K-Display sitze, weil offenbar mein Safari dem nicht genug Infos gibt und da glaubt, ich komme mobil rein oder sowas. Das ist halt auch echt schwierig teilweise. Also ich glaube nicht, dass das gut wird, ich glaube, das geht nach hinten los.
Das Internet wird lustig. Habt ihr nicht gerade jetzt für diesen Upload-Filter abgestimmt in der EU? Oder die EU für euch?
Ja, oder wie auch heute. Immer?
Was ist das ganz genau, so für unsere Hörer? Vielleicht ganz kurz, Achim Jan.
Achim,
könnt ihr das tun, oder ist es noch zu früh?
Nee, ich kann es nicht erklären, vernünftig.
Also ganz kurz, mehr können wir dann nächste Woche drauf eingehen, die Entscheidung A war mal ja, es wird Upload-Filter geben, B, was heißt das jetzt? Upload-Filter bedeutet, dass im Endeffekt alle Leute die Technologie von Google verwenden müssen, um drauf zu kommen, ob gewisse Inhalte, die in die Höhe geladen werden, irgendwie jetzt urheberrechtlich geschützt sind oder derlei Dinge. Also die Grundgeschichte, das heißt, alle müssen Content-ID verwenden und das dürfen und können sie auch und die EU findet das auch eine ganz tolle Sache, alle vor Content-ID mit allen Vor- und Nachteilen und da gibt es auch einige Nachteile, zugegeben, das funktioniert teilweise auch ganz gut, was nämlich so das Erkennen von illegalen Inhalten betrifft. Ja. Zum Beispiel, wenn wir auch diese Telegram-Diskussion, die hätten auch Content-ID verwenden sollen, wo du denen angetragen, damit die zum Beispiel Kinderpornografie rausfiltern. Also Content-ID ist jetzt nicht nur der böse Quatsch, der sagt, aha, Gamer, 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 sondern die erkennen durchaus auch Pornografie und gewalttätige Inhalte, wo es vielleicht tatsächlich so ein bisschen Sinn macht und man dann die EU-Argumentation verstehen könnte. Aber auf der anderen Seite hast du halt echt das große Problem, dass da auch viel anderes dranhängt und wir uns eigentlich von Google abhängig machen, was eine ziemlich böse Sache ist. Und zusätzlich geht es halt darum, dass du generell Uploads beziehungsweise Dinge, die hochgeladen werden, irgendwie filtern musst. Sehr viel davon macht wahrscheinlich Content-ID, das ist ja schön. Sehr viel musst du aber ziemlich sicher händisch machen. Stell dir mal ein soziales Netzwerk vor, in dem was hochgeladen wird und das ist irgendjemand anderer überprüfen muss, ehe es veröffentlicht wird. Das ist einfach nicht durchführbar. Damit kannst du jedes soziale Netzwerk zumachen.
Wie habe ich heute mehrfach gelesen, irgendwie zukünftig dürfen wir unsere Social Media Posts eine Woche oder zwei in Brüssel vorab deponieren, bevor wir sie online stellen, solche Geschichten, ja.
Ja, ich finde das ganz praktisch. Ich bin schon gespannt, ob ich das an Buffer anbinden kann. Ich plane ja viel meine Inhalte mit Buffer quasi vor, damit sie halt irgendwie über den Tag verteilt werden, so ein bisschen. Nutze ich ganz gerne und du verwendest ja auch irgendwie, heißt das professionellere da?
Hootsuite.
Hootsuite, genau. Hootsuite. Also Achim, du ja auch, ne?
Nein, ich bin aus allen Automatisierungsdingern, Planungsdingern raus, außer nativ.
Okay, cool. Die Frage ist, ob wir dann gleich irgendwie eine Hootsuite oder Buffer dann irgendwie die Prüfung anhängen können. Also das ist so, ich reiche es ein paar Stunden vorher ein, da kann schon mal wer drüber gucken, damit es dann auch rauskommt, wenn es rauskommt, vielleicht wird es dann eh, kann man das irgendwie verbinden. Naja gut, unterm Strich ist es komplett schwachsinnig, mal gucken, wo es hingeht.
Macht unser Internet dann noch Spaß, Achim? Wenn es dann wirklich so schlimm kommt, wie aktuell befürchtet?
Du, das weißt du genauso wenig wie bei der DSGVO, weil keiner weiß, wie es hinterher ausschaut.
Das ist halt immer noch die Frage. Gibt es da schon irgendwelche Anzeichen für erste Wege dahin, dass es erste, größere Klagen in die Richtung gibt?
DSGVO?
DSGVO-mäßig, ja.
Ich glaube, die von Max Schrems gegen Google, Facebook, Android und noch irgendwen sind, glaube ich, mal die größten aktuell. Daher, nö, mir wäre jetzt nicht viel großartig was bekannt.
Mhm. Dir auch nicht, Achim, in dem Fall.
Nö.
Irgendwie auch diese angekündigte, befürchtete Abmahnwelle, dass jetzt irgendwelche Anwälte groß auf Klagenwahn gehen. Also zumindest hier in Österreich kann ich mal sagen, nee, ich glaube, bei euch, Achim, ist jetzt auch nicht so groß viel passiert in die Richtung, oder?
Nö, Ich habe auch noch von keinem.
Das ist ein großer Unterschied zwischen dem normalen Abmahnen wegen dem Bild, das du fremd verwendest oder anscheinend tust oder wie auch immer, und eben DSVGO. Da muss ja zuerst ein Kläger sein, der einem Anwalt den Auftrag gibt. Da kann ja nicht der Anwalt von allein einfach mal im Netz rumkurven und sagen, den nehme ich. Deshalb denke ich, wird es, wie ich es gelesen habe, ja. Also eben, wie ich es gelesen habe immer.
Nein, ja, ganz sicher. Ja. Die DSGVO ist Teil des Wettbewerbsrechts. Dementsprechend kann es nur von einem betroffenen Kunden oder von einem Mitbewerber eingeklagt werden und nicht einfach so, weil es kein dispositives Recht ist. Es ist ganz definitiv so. Und das ist der Grund, warum das in den Medien auch immer total falsch dargestellt wird und eben immer mit diesem Urheberrechtsquatsch verglichen wird. Urheberrecht ist ein Grundrecht. DSGVO ist kein Grundrecht. Das ist ein Wettbewerbsrechtsbestandteil. Darum brauchst du einen geschädigten Kunden oder einen Konkurrenten, was auch ein geschädigter Kunde insofern ist, weil wenn jemand nicht DSGVO-konform sich verhält, kann es ein Wettbewerbsvorteil sein. Das klingt zwar absurd, ist aber tatsächlich so. Und dementsprechend können die nicht einfach so jetzt losziehen, diese Räuberbanden, Schrägstrich-Abmahnanwälte, weil sie keinen Grund dafür haben und sich dürfen ganz einfach.
Und was ist, wenn der Anwalt selber Kunde ist?
Dann darf er.
Ja, und ich meine, bei ganz vielen Sachen halt kann er ja einfach Kunde sein, wenn er sich informiert. Wenn er nur eine Newsseite liest und die hat das dementsprechend nicht umgesetzt.
Also ja, ich meine, na gut, aber viele hatten ja Angst, dass so diese kleinen Blogger oder irgendwelche kleinen Shops, weiß ich was, irgendwie Tischler hinter Tupfing in Niederobermuggel da jetzt abgemahnt wird, weil der nichts drauf hat und der Anwalt das findet. Da wird es halt dann schwer, ja. Wieso, klar, irgendwelche größeren Portale sind immer Ziel, weil da wirst du halt schnell Kunde, ja, klar.
Nee, aber jedes Blog ist doch dann Ziel, weil in dem Moment ist er Kunde, weil er es lesen will.
Mhm. Na, fürs Lesen brauchst du ja noch keine Daten und insofern auch noch keine DSGVO so richtig, ne?
Na, komm, also ich meine, fürs Lesen muss er ja trotzdem eine Datenschutzerklärung haben, die mir erklärt, was er da macht. Und wenn er jetzt Google Fonts eingebunden hat und die werden getrackt oder eine Google Maps Karte, jetzt mal ein paar blöde Beispiele zu nehmen, und ich YouTube. Als Anwalt komme jetzt rein und lese das Blog und der hat das irgendwie nicht kenntlich gemacht in der Datenschutzerklärung, dann bin ich doch gleichzeitig Kunde, weil ich Leser bin. Und er nimmt Daten von mir auf, ohne mich zu informieren.
Ich glaube, da geht es noch nicht, das Kundenbeziehung, weil ich glaube, Kundenbeziehung setzt irgendein gewisses geartetes Vertragsverhältnis oder sowas voraus. Bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, das ist gefährliches Halbwissen. Ich glaube, Kunde in dem Sinn definiert sich nicht als Konsument, sondern als eben Vertragsbeziehungsgeschichte. Aber kann jetzt auch sein, dass ich Quatsch rede, weiß ich nicht so genau.
Ich natürlich auch keine Ahnung, aber der Punkt ist, dann würde ja die Umkehrschlusslogik sein, dass sich theoretisch keiner von den ganzen Blogs sich da hätte Gedanken drüber machen müssen.
Na, es kann eine Konkurrenz kommen. Wenn jetzt irgendwie, weiß ich was, ich vom Apfel-Talk komme und den Geek-Talk sehe und sage, ah, die sind mir eh schon ein Dorn im Markt, die haben übrigens hinten auch den gleichen Ding. Ah, der nimmt genauso Amazon-Werbungen, ist damit kommerziell. Na, jetzt klage ich den mal schön, weil geht schon, das ginge.
Ja, sobald er Werbung nimmt, oder? Wenn überhaupt. Also da würde ich mich jetzt fragen, ob die wirklich in Konkurrenz stehen oder wo die Grenze gesetzt wird, was Konkurrent ist.
Wir haben beide Affiliate Links damit, beide, ja.
Ich sehe, es ist noch vieles ungeklärt.
Das zum Thema mal kurz drüber reden, ne?
Ja. Über was, Julian?
Das zum Thema mal kurz drüber reden.
Genau. So passiert es ja immer wieder mal. Aber Kunden hat Rewe zum Beispiel, Achim, in diesem Internet auch.
Ja, also Rewe steht jetzt irgendwie am Pranger, weil sie halt ganz viel digital investieren und machen und tun und damit kein Geld verdienen. Das ist mir auch ein Rätsel. Das ist auch sehr deutsch, finde ich, die Diskussion. Das ist das Übliche. Es schreien alle halt, Digitalisierung, hier passiert nichts und hin und her und da muss was gemacht werden und dann kommt einer wie Rewe, macht durchaus innovative, interessante Sachen mit Lieferdiensten und verdient damit kein Geld, wo halt, weiß nicht, Amazon 20 Jahre lang kein Geld verdient hat. Ja, und jetzt wissen wir auch, wo Amazon jetzt steht. Also, ja, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber fürs Prinzip.
Nee, nicht unschön. Wirtschaft investieren. Investieren ist auf die Zukunft setzen, auf die Zukunft wetten. Ich habe diese Berichte auch alle gelesen und finde es einfach absolut bescheuert und verstehe es nicht. Amazon hat bisher genau 3-mal Gewinn ausgeschüttet und nicht irgendwie jetzt jedes Mal. Die investieren einfach alle in Wachstum, Wachstum, Wachstum und Wachstum kostet. Und das Rewe damit keine Kohle macht, das ganz normal. Nur wenn irgendwie in 10 Jahren, und das wird wahrscheinlich kürzer dauern, kein Mensch mehr in die Rewe-Filiale hineingeht, sondern nur noch online bestellt, dann ist Rewe da und alle anderen, wie sie es auch heißen mögen in Deutschland, keine Ahnung, Edeka und hier und da und schieß mich tot und bei uns jetzt irgendwie Merkur, Spar und wie sie alle heißen, die werden dann nicht da sein. Und dann macht Rewe die dicke Kohle und alle anderen können entweder für viel Geld, nämlich noch mehr Geld, aufholen und haben dann so richtig Druck und Probleme. Oder aber sie sind halt dann gar nicht da. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Phrasenschwein wieder bedient. Aber daher, das ist in Ordnung. Für die Zukunft, auf die Zukunft wetten, heißt Geld verbrennen. Ja? Und das macht halt Rewe auch gerade. Das ist wirtschaftlich total normal, oder?
Ja, absolut. Und was mich auch noch wundert, ist, dass also gefühlt, also wahrscheinlich machen sie es länger, aber gefühlt auch sehr visible nach außen hin, wo sag ich mal, Konsumenten das mitkriegen und auch wirklich aktiv nutzen können oder auch nutzen, macht Rewe das seit, sag ich mal, ein, zwei Jahren sehr prominent, finde ich. So, und im Endeffekt, da könnte ja Rewe erst seit ein, zwei Jahren auch theoretisch Geld investieren, weil vorher hast du ja noch mal den Kundenkontakt gehabt, wo du mit Geld verdienst. Und jetzt nach ein, zwei Jahren, bei so einer großen Sache, also bei so einer, also ich weiß, mir fehlt der Begriff Quantenschub oder so, wie die ihr Geschäft umstellen wollen, dazu erwarten überhaupt auch unter normalen Umständen, dass man da mit Geld erwirtschaftet, das ist halt auch, finde ich, absurd.
Ja, vor allem in dem Fall, sie haben es ja, also es ist ja auch überhaupt kein Thema.
Ich wollte gerade fragen, Rewe geht es ja eigentlich sonst gut, oder? Die sind ja ein gestandenes Unternehmen, oder?
Ja, ich wüsste nicht, dass es denen schlecht geht.
Mhm. Also eben, die können sich das auch leisten, da noch ein bisschen weiterzumachen und eben weiter drauf zu bauen, dass es dann in Zeitraum X zu fliegen kommt.
Genau.
Ja, vor allem, sie müssen einfach, weil sonst überlässt du das Feld halt generell wahrscheinlich Amazon einfach kampflos und das will ich auch gar nicht. Ja. Also es ist schon gut so, weitermachen.
Es sollte eine gewisse gesunde Konkurrenz geben, generell und überall irgendwie. Außer bei den App Stores. Nee, Quatsch, das ist eine andere Geschichte. Das ging auch heute vor den Supreme Court, oder?
Ja, nee, das bist du da im Thema? Solche Themen sollte man es nicht so außerhalb machen. Das ist seit 6 Jahren vom Supreme Court und Apple will vom Supreme Court, dass sie die Monopolklage fallen lassen.
Genau, genau. Ja. Achim, BitTorrent-Kunde? Oder stört dich das nicht, dass die jetzt einen neuen Besitzer haben? Oder freut dich das? Oder wie auch immer?
Ich meine, wen tangiert das denn, dass BitTorrent für 140 Millionen Dollar den Besitzer wechselt?
Solange sich nichts allzu viel an dem ganzen Grundgerüst ändert für die Kunden, denke ich nichts, oder?
Wer ist denn Kunde von BitTorrent?
Ja. Naja, wer ist Kunde? Also ich glaube, für so irgendwie den Download von Linux-Distributionen, wie es so schön heißt, allerdings auch vom Podcast und von jedem anderen Quatsch, gibt es das schon noch. Was ist BitTorrent? BitTorrent ist mal nur ein Protokoll, um File-Sharing von Ende zu Ende zu machen, beziehungsweise über einen Tracker laufen zu lassen. Bekannt geworden halt vor allem durch Pirate Bay, Quatsch und illegalen Kram, kannst du auch für legale Sachen verwenden. Dieses Protokoll quasi an sich dahinter wechselt, ist dem Besitzer völlig wurscht und irrelevant. Vor allem, weil waren wir als Kunde, ich glaube, es gibt relativ viele Kunden von Resilio. Resilio ist so eine Syncing-Lösung quasi, in deinen eigenen vier Wänden irgendwie zwischen Geräten. Idealerweise ist dazwischen noch irgendwie so ein kleines NAS, das irgendwie Daten irgendwie hin und her abgleicht. Ich glaube, das rennt nicht so schlecht. Die haben auch irgendwie eine generelle so eine Firmenlösung. Und das wird davon nicht betroffen sein. Das ist, glaube ich, die wichtigste Meldung in der ganzen Geschichte. Damit ist es echt rein für die Akten die Meldung, weil es wurscht ist, weil eben Resilio ist nicht betroffen. Alles andere ist auch nicht betroffen, nur rein theoretisch kann jetzt irgendjemand mit BitTorrent irgendwie Blockchain Mist bauen. Offenbar ist das die Idee dahinter. Tja, sei es drum.
Genau, und darauf wollte ich hinaus. Im Endeffekt, also ich sag mal, es gibt ja eigentlich also keine Privatkunden, außer nochmal über einen anderen Dienst vielleicht, die richtigen Kunden, die BitTorrent ja als Firma hat. Also ich meine, die machen ja im Valley zum Beispiel auch Plakatwerbung, also am Highway, als halt für B2B. Als Protokoll und Dienst und Technologie, die Unternehmen einsetzen können für ihre Bedürfnisse. Aber letztendlich, wenn BitTorrent steht, denkt ja jeder hier, illegale Downloads, fertig aus. Klar, kannst illegal machen, kannst legale Downloads machen, fertig aus. Illegale Sachen kannst du halt auch über was anderes machen, selbst wenn das davon betroffen wäre und es irgendjemand, der das machen möchte, tangiert, dann findet er, was weiß ich, das nächste Downloadportal oder die andere Technologie. Also von daher bin ich auch ganz dabei, Info für die Akten.
Jan, du hast ja angesprochen, darüber kann man ja auch Podcasts laden. Da gibt es ja unter anderem auch einen Dienst, BitLove. Ich habe gerade gesehen, der Geek Talk ist da gar nicht mehr drin. Mal schauen, weshalb. Keine Ahnung, wieso. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr drin.
Ja, BitLove gibt es auch noch, ne? Ja.
Genau, das hat sich auch gefüllt. Na, ja, ist immer etwa gleich viel drin. Und passiert auch etwa gleich viel. Also die Zahlen ändern sich da nicht allzu groß. Aber ich würde sagen, gehen wir zum nächsten. Wie hat Achim so schön gesagt, zu den Akten übergeben. Ich würde gerne das Thema Pokémon Go ansprechen wieder mal. Wo der Achim da ist und jetzt eigentlich so große Neuigkeiten gibt und nachher den Jan fragen, ob er einen Wiedereinstieg jetzt wieder mal macht. Deshalb. Erstmal Achim, um was geht's genau?
Ja, ganz überraschend kommt ein extrem großes Update, was ganz viele Aspekte hat, aber der größte, der jetzt auch am meisten immer schnell diskutiert wird und reingeschmissen wird, ist, dass man in Pokémon Go demnächst tauschen wird, also die Möglichkeit bekommt, zu tauschen, besser gesagt, und zwar die Pokémons, die man gesammelt hat. Nach diversen Schemas, also man muss halt 100 Meter miteinander ja an einem Ort sein, 100 Meter dürfen dazwischen sein, man muss befreundet sein, was finde ich erstmal in erster Instanz die weitaus interessantere Information ist. Pokémon Go wird social, so wenn man es mal so nennen möchte, also man kann sich befreunden untereinander und bekommt dann auch ein paar Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man sich Sachen schicken kann als Geschenk, dass man Leute informieren kann, wenn man an seltenen Orten ist. Also da tut sich was, was man bestimmt auch noch aufbauen kann und was die Grundlage bietet, dafür zu tauschen, entsprechend dann noch mit dieser Distanz von 100 Metern, damit das eben entsprechend auch nicht von Spoofern missbraucht wird, was halt auch lange das große Risiko war. Wie gesagt, tauschen wird, glaube ich, seit Tag 1 gefordert, dass man die Pokémon tauschen kann. Ja. Und damit hat auch keiner gerechnet, das hatte keiner auf dem Schirm, dass das jetzt demnächst kommt. Ob das jetzt, wie viele schreiben, Ende der Woche schon kommt, ist eine andere Sache. Also das Update, was alles verfügbar macht, das ist seit gestern bzw. heute Morgen, also Stand, wir nehmen auf mittwochs, verfügbar für iOS und für Android. Und es wird auf jeden Fall auch die Freundesfunktion Ende der Woche freigeschaltet. Um zu tauschen, müssen erstmal ein paar Sachen ermöglicht werden und je nach Artikel, den man dazu liest und schon allein die offizielle Bekanntmachung in Deutsch und in Englisch, ist ja schon sowas von komplett unterschiedlich. Das haben wir dahingestellt, aber ich glaube, wir werden es auf jeden Fall in den nächsten Wochen sehen, wenn es nicht wirklich schon Freitag dabei ist und umgesetzt wird und auf jeden Fall rechtzeitig zum großen Pokémon Go Event in Dortmund.
Genau, der ist ja auch bald, 3 Tage, 6 Tage, wann ist der?
Nein, der braucht noch ein Wochenende. Also genau, am 30. Juni, 1. Juli ist er. Also das ist das übernächste Wochenende. Mhm. Da gibt es auch neue Hotels. Details, frisch vor Ort gesehen. Der Park hat schon Schilder ausgehängt, oder das heißt Schilder, Ausdrucke ausgehangen, dass er wirklich frei ist, was lange Zeit ja auch noch mal so semi-bestätigt war, weil der Westfalenpark in Dortmund, wo er stattfindet, ja ein Park ist, wo man bezahlen muss. Der wird komplett frei sein und der Park fordert auch Leute auf, nur zu kommen und den Park zu nutzen, die auch spielen wollen. Und die Anzahl der Leute, die rein dürfen, ist auf 55.000 begrenzt und es wird Zähler an den Eingängen geben, sprich, wenn 55.000 da sind, kommt keiner mehr in den Park.
Das Schiff ist voll, dann geht nichts mehr.
Ja, du bist das ja wird sowieso auch dabei. Interessant. Ja, glaube ich, oder? Und aufgrund der 55.000, weil ich es auch null einschätzen kann, obwohl ja anscheinend Dortmund und Umgebung in Hotels ausgebucht ist, wie viele da wirklich auftauchen, aber in den Pokémon-Go-Gruppen, in denen ich so bin, hast du halt Anfragen aus Frankreich sogar für Übernachtungsmöglichkeiten, privat im Garten mit Zelt. Das scheint schon ein großes Ding zu sein für europäische Pokémon-Go-Spieler. Deswegen werde ich wohl zumindest am Samstag auch mal sehr früh da sein, um zumindest ein bisschen was mitzumachen.
Stellen da irgendwelche Provider auch zusätzliche WLAN-Stationen auf oder sowas?
Ja,
oder verlässt man sich da schon?
Ja, das haben sie angekündigt. Und im Westfalenpark findet zum Beispiel auch Juicy Beats ein Festival, ein großes Musikfestival statt jedes Jahr. Also die sind halt auch schon mit solchen infrastrukturellen Problemen konfrontiert worden und haben das auch schon mal hinbekommen. Vielleicht nicht in dem Maße, aber da bin ich jetzt erstmal guter Dinge und Probleme wird es auf jeden Fall geben. Die erwarte ich aber auch. Das bringt einfach die Natur der Sache mit sich.
Mhm. Jan, in, als du Ferien hattest diesen Frühling, hast du dem Achim mir erzählt, dass du wieder mit Pokémon Go, oder dass ihr wieder mit Pokémon Go begonnen habt. In der letzten, vorletzten Spielefolge hast du mir aber erzählt, dass schon wieder die Flamme erloschen ist. Kommt die Tauschfunktion jetzt nochmals Pokémon zugute, oder probierst du es nicht mehr?
Wir haben es in den letzten Wochen relativ selektiv genutzt. Ja, die Tauschfunktion wird das sicherlich anfeuern, weil es uns relativ stört, dass es die bis dato nicht gibt oder immer schon gestört hat, dass es die nicht gab, weil wir die ganz gut gebrauchen hätten können. Aber tatsächlich angefacht, muss ich sagen, hat es was anderes, was mich einfach zu einer Frage für Achim bringt. Sie bringen im Dezember, November ja Pokémon Let's Go Pikachu raus, also ein Spiel für die Switch mit einem eigenen Controller, der aber auch für Pokémon Go funktioniert und diese beiden Spiele kooperieren auch untereinander. Für mich ein super Grund, es wieder anzufangen, weil ich mir das sicherlich anschauen werde. Achim, kaufst du dir jetzt eine Switch?
Witzigerweise haben das ja einige Leute auch auf Twitter mal angefragt oder, sag ich mal, formuliert, darauf hingewiesen. Nee, mir fehlt da wirklich das Interesse. Es kommt ja nicht nur Pokémon Go Pikachu, sondern auch Pokémon Go Evoli. Gibt ja zwei. Mhm. Aber im Endeffekt kann man ja zwischen den beiden Spielen Pokémons hin und her schieben zum Spielen. Da ist jetzt für mich nicht der große Anreiz. Und der Ball, den man da zum Spielen benutzen kann als Controller, den kann man ja auch als Luxus Pokémon Go Plus benutzen. Da bin ich vielleicht durchaus gewillt, ein bisschen Geld für rauszuhauen, weil ich das schon witzig finde mit dem Ball. Aber ehrlich gesagt, ich finde es witzig. Ich werde damit rumspielen, aber ich meine, fürs tägliche Spielen ist der halt schon ein bisschen sehr groß und ein bisschen sehr nerdig, um damit unterwegs zu sein.
Ja, aber gleich wichtiger Hinweis eben, den kriegt man auch so oder so separat, den muss man nicht mehr Spiel kaufen, darum völlig egal, den können auch interessierte Zuhörer einfach so gleich bestellen.
Na dann, dürfen wir gespannt sein. Ich nehme an, Achim, du hältst uns weiterhin auf dem Laufenden.
Genau, und ich hoffe, dass der Jan mich dann auch anfreundet, wenn wir uns befreunden können auf Pokémon Go.
Klar.
Und auch gern der ein oder andere Zuhörer.
Genau zu einem solchen kommen wir. Nee, der, stimmt nicht, der hatte ich ja mit Snapchat damals infiziert. Das war ja nicht Pokémon Go. Facebook-Ecke, würde ich sagen, gehen wir rüber. Und da gibt's eine Frage vom, oder gab's eine längere Frage über Twitter-DM vom iTouch. Habe ich ihn richtig ausgesprochen, Achim?
Ja.
Genau. Er meinte, er hat Facebook seit im Jahre 2008 verlassen und möchte jetzt 10 Jahre später nochmals in Facebook eintauchen. Ist sich da aber ein bisschen unsicher mit den ganzen Einstellungen, die es halt so gibt. Quasi, wenn du was postest, wer das alles sieht, wenn du ein Bild von einem Freund likest oder von einer Freundin likest, was da so passiert. So ganz kurz, wie handelt ihr das? Macht ihr wie ich das Ganze öffentlich für alle oder habt ihr da Listen und spezielle Einstellungen? Achim?
Also bei mir ist es relativ simpel. Ich mache alles öffentlich, weil auch mein privates Profil neben meiner Facebook-Seite, die für mich natürlich beruflich gesehen weitaus wichtiger ist, ist auch mein privates Profil für mich ein Marketing-Tool, mit dem ich mich vermarkte. Klar, ein paar private Sachen drüber tue, schon ein bisschen trenne, aber ich fange da nicht an, nochmal in Gruppen zu filtern. Habe ich mal eine Zeit lang überlegt und gemacht, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages, die sehr privaten Sachen teile ich da eh nicht, beziehungsweise wenn teilweise auch über andere Kanäle. Und daher mache ich es mir da relativ einfach, weil dann ist auch die Fehlermöglichkeit, dadurch, dass ich es ja nicht nur beschränken würde, sondern auch öffentlich machen würde, auch nicht gegeben, dass ich durch nicht aufpassen, was komplett freischalte.
Oder dass solche Geschichten, wie es ja immer wieder mal gibt, die Mitarbeiterin schreibt, der Chef ist ein Riesen-A, Punkt, Punkt, Punkt. Und das entweder in die falsche Gruppe postet oder Facebook mal irgendwann vielleicht ein Problem hat und alles öffentlich macht und dann die andere Person das lesen kann oder andere Personen.
Ja, aber ansonsten beschäftige ich mich natürlich mit den Möglichkeiten, weil ist ja auch Bestandteil von diversen Videotrainings, die ich mache und auch Vorträgen, wo ich auch gerade älteren Leuten die Privatsphäre-Möglichkeiten nahebringe, die halt komplett neu einsteigen auch und dann auch oft verwundert sind, wie genau man auch steuern kann, wenn man sich Mühe gibt, was man wem preisgibt.
Wenn man das richtig reguliert, genau. Das Thema habe ich immer wieder bei Schulen, wo ich Vorträge halten darf in die Richtung an die Eltern, aber auch an die Kinder, eben wie sie da mit den ganzen Einstellungen umgehen. Jan, wie hast du das bei dir geregelt? Ganz kurz.
Also Fairness, muss ich sagen, dass ich Facebook nicht so wirklich nutze mehr und größtenteils nur mit Twitter durchschiebe. Ich weiß, da fallt jetzt auch ihr beide gleich direkt vom Sprisserl, wie man hier sagen wird. Weil man das nicht tut, funktioniert für mich aber gut so. Und grundsätzlich habe ich also wohl so ein bisschen die Unterscheidung. Ich habe, also ich generell ist bei mir nichts öffentlich, das heißt, man muss schon mit mir befreundet sein, um was zu sehen, mit wenigen Ausnahmen, die ich absichtlich öffentlich stelle, aber grundsätzlich stehen meine Beiträge auf Freunde. Und da unterscheide ich dann auch nochmal, weil ich halt so ein paar Freundschaften habe, die ich nur habe, weil ich sie nicht ablehnen konnte, namentlich also Arbeitskollegen, die mir nicht besonders nahe stehen. Oder Familienmitglieder, wo ich es nicht möchte. Also nach dem Schema Freunde kann man sich aussuchen, Familienkollegen oder Arbeitskollegen halt teilweise nicht. Und die sehen auch einfach nicht alles. Also meine Grundeinstellung ist Freunde außer Arbeit und Familie. Und mit dem fahre ich ganz gut, das mache ich schon so lange so. Manche Sachen kriegen dann halt doch auch Freunde und Familie und also irgendwie Familien und Arbeitskollegen. Und manche Sachen gehen halt gleich öffentlich. Und ja, damit hat sich's. Mhm. Und Gruppen nütze ich übrigens überhaupt nicht, weil wir irgendwie über Gruppen auch gesprochen haben, irgendwie Facebook-Gruppen generell so a thing sind offenbar. Ich bin einfach in überhaupt keinen Facebook-Gruppen und wenn, sind sie einfach stillgeschaltet, weil ich das einfach grundsätzlich generell die falsche Form finde, weil das sind irgendwie so Foren. Und wenn ich sowas schon nutzen mag, dann nutze ich ein Forum und keine Gruppe. Das ist Quatsch.
Ja. Ich meinte nicht, Gruppen zu nutzen, sondern dass du deine Freunde in Gruppen einteilst. Du kannst ja die Quelle angeben, woher das kommt. Bei mir zum Beispiel Business-Kontakte oder Blogger oder Podcaster und so weiter. So meinte ich mit Gruppen einteilen, nicht Gruppen, die Forengeschichte.
Ja, weiß ich schon, was du meinst. Also quasi einfach in Listen, schon logisch. Aber es gibt ja auch durchaus Leute, die sich immer Listen, wieder, was Datenschutz irgendwie betrifft, Gedanken darüber machen, was sie in Gruppen posten wollen, weil da könnte dann irgendwie doch auch noch jemand eintreten und das dann dort auch lesen. Weil so nach dem Schema, ich will nicht, dass mein Arbeitskollege das sieht, aber wenn ich das in der Gruppe poste und der in die gleiche Gruppe eintritt, dann sieht der das ja auch. Ja, stimmt. Da, natürlich kreuzen sich da gewisse Einstellungen irgendwann dann mal aus. Das liegt jetzt nicht daran, dass Facebook schlecht wäre, sondern dass halt einfach das Systemkomplex ist. Aber das sind Dinge, die mir nicht über den Fuß fallen können, quasi, weil ich es einfach nicht nutze. Also keine Gruppen nutze.
Komplex ist ein gutes Stichwort. Könnten wir, sollten wir darüber mal eine Sonderfolge machen? Vielleicht haben wir ja diesen Kanal. Oder diese Kategorie der Sonderfolgen.
Ja, der Alltag hat ja konkrete Fragen, so wie ich es verstanden habe. Aber da gibt es ja bestimmt in Sachen Privatsphäre und Einstellungsmöglichkeiten bestimmt noch mehr Fragen von Zuhörern. Und wenn die uns die schicken, über Social Media oder über Facebook direkt. Bei E-Mail? Ja, oder über andere Wege entsprechend. Dann, glaube ich, könnte man da schon eine interessante Sonderfolge zu Facebook und Einstellungen, Privatsphäre und Co. machen, oder?
Ja, denke ich auch. Ich bin ja immer für Sonderfolgen, also so mit her mit den Fragen, liebe Hörer, die da draußen Facebook nutzen oder auch nicht, aus Gründen oder auch nicht, und da ein bisschen mehr wissen möchten, denke ich, passt immer so. In unserer Google-Ecke, da hat ja Google was Neues bekannt gegeben mit der Tochterfirma YouTube. Da gibt's jetzt endlich auch Streaming. Oder wieder mal ein Versuch von YouTube oder von Google generell, was mit Streaming zu machen, Achim.
Ja, nichts für dich, oder? Die x-te Variante von Music über Google zu bekommen und dafür zu bezahlen. Ich meine, schön und gut, muss halt jeder selber für sich entscheiden. Ich bin ja, wie bekannt ist, mittlerweile treuer und zufriedener Spotify-Kunde. Schon allein, sage ich mal als erstes Beispiel, Spotify Connect. Gibt halt nichts Vergleichbares auf den anderen Streaming-Diensten und ist so gut eingebettet in diversen Produkten. Also von daher muss ich da nicht mehr wechseln. Ja, gleichzeitig haben sie auch YouTube Premium angekündigt. Das ist dann das Videostreaming, wenn wir so nennen möchten. Sprich YouTube ohne Werbung und mit Original Content. Ja, der Original Content der haut mich jetzt eh nicht vom Hocker und auf Werbefreiheiten dafür zu bezahlen, kann ich persönlich verzichten, aus zwei Gründen. A, stört mich Werbung eigentlich auch mittlerweile gar nicht mehr und ich habe das akzeptiert und ich sehe sie auch durchaus gerne, wenn sie halt gut getargetet ist und auf mich passt und auch clever gemacht ist. Andererseits ist natürlich YouTube-Werbung auch für mich ein wichtiges Tool, um selber Werbung zu schalten, für mich und für Kunden. Und ich schon deswegen halt nicht aus dem Auge verlieren möchte, wie andere Werbung schalten. Also von daher ist auch so ein bisschen aus Eigenbedarf und Forschungsinteresse, dass ich da kein Kunde werde.
Mhm. Jan, du, wenn ich es richtig im Kopf habe, gar nicht schaust YouTube. Mein Gott, Deutsch. Du schaust gar keinen.
Ja, YouTube. ich weiß es nicht. Ja, was allerdings unter anderem daran liegt, dass mich Werbung fürchterlich stört und mir die Werbung in YouTube auf den Nerv geht. Dementsprechend ist YouTube Premium super für mich. Ich habe jetzt seitdem das da ist, den Test laufen, bin überrascht, wie günstig das ist, weil im Endeffekt die werbefreie YouTube-Variante kostet dann einfach nur 2 Euro mehr. Also du zahlst ja quasi für dein Music-Abo irgendwie deine 10 Euro und für YouTube Premium, was dein Music-Abo ja beinhaltet und einfach nur noch werbefrei drauf macht, halt dann einfach 2 Euro mehr. Das finde ich total super und ich finde auch generell den Dienst toll. Ich habe ihn jetzt 3 Monate, ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, ich werde Spotify dafür abschießen. Weil es für mich 2 sehr erhebliche Alleinstellungsmerkmale gibt. Einerseits A, du wirst dort jetzt demnächst, wenn sie dann Play Music abschießen, auch Musik in die Höhe laden können, was du bei all den anderen nicht kannst, mich bei Spotify fürchterlich nervt. Und du kannst dir auch einfach in deine Playlisten quasi die Audiospur von YouTube-Videos reinmachen, was nämlich genau das ist, was ich wirklich suchen würde, weil ich unheimlich viele gute Konzertmitschnitte mir quasi von YouTube als MP3 gezogen habe. Keine Ahnung, ob ich das darf, wenn es sich sicher fährt. die ich dann zum Beispiel auch gerne in Spotify hochladen würde, was eben aktuell nicht ginge. Ich könnte das dann bei Google, muss es aber eigentlich gar nicht mehr, solange diese Mitschnitte zumindest noch da sind, weil ich dann einfach sage, so zack, gib mir bitte das Video, mach einfach Video weg und mach nur Audio. Das ist auch extrem praktisch. Ich bin von dem Dienst aktuell echt begeistert. Er braucht noch ein paar Features, aber er hat schon Alleinstellungsmerkmale diesmal, die anderen halt eben nicht haben. Wobei eben, was tatsächlich ein herber Rückschlag wäre, hat mich der Achim jetzt leider darauf gebracht, Spotify Connect sucht schon auch seinesgleichen, das stimmt.
Mhm. Und diese die 2 Euro für die Werbefreiheit, dass die günstig sind, oh ja, aber du musst ja die Musik dazu nehmen. Du kriegst ja nicht für 2 Euro mehr Werbefreiheit.
Nee, klar, aber das ist für mich dieses, okay, ich finde den Dienst an und für sich sowieso schon gut, weil es der einzige ist, wo ich mittlerweile Musik in die Höhe laden kann, abgesehen von Apple, da brauche ich aber eben noch zusätzlich diese, wie heißt denn das, iTunes Connect, wo ich extra auch nochmal Zahlen brechen muss, das ist dementsprechend, ist es für mich keine Alternative, da sage ich, okay,
iTunes Match. Dienst,
iTunes Match, ja. Da kann ich jetzt sagen, okay, der Dienst an sich wäre es mir schon wert und ich habe halt die Möglichkeit, nochmal 2 Euro drauf zu zahlen und die wäre es mir dann auch wert. Darum, also dieses Stufenmodell verfängt für mich super, weil der Musikdienst ist schon mal in Ordnung. Ja, und wenn ich dann schon dabei bin, zahle ich halt die 2 Euro auf.
Ja, gut, okay. Ja, kein Thema, aber auch nur, weil du halt auch der Kunde für dieses Musikteil bist. Und, ja,
absolut.
Eben, ja. Und alle anderen eben nicht. Also von daher ist, wenn einer nur wirklich hier Werbefreiheit haben will, zahlt er halt auch seine 12 Euro dann entsprechend oder was es genau kostet.
Irgendwie muss ja Google bei der nächsten Google I.O. auch sagen können, wir haben jetzt auch 20, 30, 40 Millionen bezahlende Google Music oder YouTube Music Kunden. Sonst kommen sie ja auf die Zahlen nicht. Aber ansonsten
hat der Jan ja echt gut beschrieben. Es kommt halt wirklich immer auf den Use Case drauf an. Also das, was Jan beschrieben hat, ist für mich halt eigentlich komplett irrelevant, dass ich da eigenen Content hochlade. Ich habe auch alles schon durch. Ich habe schon Google Music damals, wo du hochladen konntest, gemacht. Ich habe iTunes Match schon mal gemacht. Hat auch alles immer echt mies funktioniert. Und am Ende des Tages, selbst die Teile, die funktioniert haben, haben mich hinterher auch nicht weitergebracht. Weil halt, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie da wirklich was hatte, was ich unbedingt mobil hören musste, hatte ich das eh parallel nochmal draufgesinkt. Auch relativ easy. Oder ich höre es eh immer in meinen 4 Bänden, wo es eh auf irgendwelchen Mediaservern liegt. Aber auch wieder, es ist mein persönlicher Use Case. Ich habe halt auch Konzerte, die ich irgendwo gerippt habe als Audiospur, die ich gut finde. Gut, die brauche ich jetzt aber auch nicht auf meinem Spotify. Und wie gesagt, halt hier zu Hause, wenn ich sie laufen lassen will, dann laufen sie eh vom Mediaserver ab und fertig aus.
Mhm. spannend, spannend. Also ich werde mir YouTube nicht freikaufen. Meine Musik liegt nach wie vor bei Apple iTunes Match. Hab zwar jetzt wieder 3 Monate Spotify, weil sie es mir für den Einmonatspreis angedreht haben, aber werde da wahrscheinlich auch nicht lang drin bleiben. Keine Ahnung. Ich immer wieder mal zwischendurch, aber nach so 1, 2, 3 Monaten merke ich immer wieder, dass ich es einfach viel zu wenig nutze und dass ich eh nur meine Musik höre. Und dann gehe ich da wieder raus. Aber es ist spannend, meine Kleinen, also vor allem die Größte, die hört ganz viel Musik über YouTube. Und mal schauen, wie es dann da weitergeht. Vielleicht geht es dann irgendwann mal in die Richtung, weil sie halt Musik darüber hört. Aber Zukunft, schauen wir mal.
Kleine Seitennotiz dazu, wo ich übrigens total genervt bin, also hat jetzt nur sehr seitenmäßig was damit zu tun, ist dadurch, dass ich halt iTunes und Apple Music, also eigentlich Apple Music nicht mehr nutzen wollte, habe ich die Music-App von meinem iPhone deinstalliert. Geht das? Auf eine von den Apps? Nee, Music ist noch drauf. Nee, aber iTunes konnte ich ja deinstallieren. Das war's, genau. Seit das ja getrennt.
Music kannst du auch wegmachen, sehe ich gerade.
Ja, Music habe ich, weil ich ein paar Sachen drauf synke. Okay, jetzt fasst mich da ein bisschen. Nichtsdestotrotz wollte ich einfach mal sagen, ich bin genervt, wenn ich einen Link finde, mobil, zu einer App, die ja im App Store ist, und er mich, wenn ich einen Link draufklicke im Browser, dazu zwingen will, erstmal iTunes runterzuladen.
Don't get me started.
Das ist das Gleiche, wenn du Apple Mail löschst auf deinem iPhone und dann auf einen Mail-Link klickst, von dem wir vorher gerade so geschwärmt haben, dann passiert nichts mehr.
Oder eben okay, aber Jans Reaktion lässt mich zumindest vermuten, dass es jetzt nicht meine Doofheit ist, dass das nicht funktioniert.
Nee. Du kannst einfach keine neuen Standard-Apps vergeben, auch wenn welche da wären. Das ist völlig wurscht. Das ist noch viel schlimmer, als der Martin sagt. Wenn du die Mail-App runterschmeißt, was ich sofort getan habe, öffnet sich eine leere Mail-Mail. Du kannst sie schreiben, aber du kannst sie nicht senden, weil dir die Mail-App nicht da ist. Also schick dich nicht mal in den Store. Dann hast du deine Mail da, kannst mit der nichts anfangen, hast die komplett für A und F geschrieben und Apple lässt dir nicht die Möglichkeit, irgendeine verdammte andere E-Mail-App zu setzen, was am Mac ja sehr wohl geht, geht am iPhone überhaupt nicht. Das mit den Standard-Apps ist ein riesen Crap und ich könnte jedes Mal ausflippen. Ja? Und mit iTunes ist es genauso fürchterlich, weil auch das habe ich runtergeschmissen, weil ich brauche es ja nicht. Ja? Und bei jedem blöden Link, ja, installiere mal iTunes. Nein, will ich nicht, lass mich in Ruhe. Ich will diesen Link kopieren oder was auch immer. Ja? Einfach war Nerv.
Und bei allem anderen kann ich ja noch die wirtschaftlichen Interessen von Apple nachvollziehen, aber also mit vielleicht nicht eine andere Standard-App definieren zu lassen von einem Konkurrenten. Egal, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde. Aber halt, ich meine, der App Store ist ja drauf. Und ich meine, dann lass mich doch definieren, dass das statt zu iTunes zum App Store geht oder der die verarbeiten kann.
Wir brauchen doch noch 100 neue Features für iOS 13 an der nächsten WWDC.
Hätten wir das vor einem Monat aufgenommen, heißt es, wir brauchen noch Features für iOS 12, weil das war nämlich mit iOS 11 neu und schlecht und in 12 greifen sie sich auch nicht
auf. Ich hab's euch im September, ich könnte die Folge raussuchen, schon so gesagt, ja, ich hoffe ja jedes Jahr, dass sowas kommt, weil ich war ja schon happy, dass man es löschen kann, aber jetzt eben müsste das noch hinten nachkommen, dass man definieren kann, was man da als Standard nutzen möchte.
Ja, es ist ja auch nicht schwer, Kinder. Also das funktioniert am Mac ja auch schon. Also das ist keine Raketenwissenschaft. Aber ja,
machen
wir da nicht weiter.
Wir sind in der Google-Ecke, genau. Die deutschen Nutzer in der Google-Landschaft, besonders im Android-Universum, die dürfen sich freuen. Die haben nämlich ab dem wahrscheinlich 26. Juni, also noch diesen Monat, Google Pay zu nutzen. Sowie auch Garmin Pay. Yippie! Beides dürfen wir zum Glück schon länger nutzen, wenn man es dann braucht. Bei euch ja sowieso nicht, oder? Jan, du bist ja kein Deutscher und Achim kein Androide.
Jupp.
Gut. Freuen wir uns, dass die...
Moment. Du sagst, Garmin Pay geht bei euch schon länger?
Das haben wir mal kommuniziert hier im Podcast. Ja, das haben wir seit entweder Februar diesen Jahres oder November letzten Jahres, ja.
Okay, völlig crazy, weil es ja noch keine Hardware dafür gibt. Also nicht so wirklich, doch. Aber ja, die zwei Geräte, die kein Schwein hat.
Ja, spielt ja keine Rolle, aber man kann es nutzen, wenn man will.
Naja, jetzt kommt ja, ja jetzt mehr Hardware, das darf ich das jetzt heute? Na, ich glaube, ich werde die Folge bald schneiden. Nein, es ist wurscht, es kommt mehr Hardware. Ja, jetzt bald. Das also wer so. Sagt, nur Garmin-Hardware gibt es hier keine, stimmt, also fast keine, aber es kommt mehr Hardware, das kann, dann wird das immer interessanter in Zukunft. Vor allem auch die großen, dicken Uhren kommen bald mit Garmin-P, weil die ernstzunehmenden Sportuhren von Garmin haben aktuell hier noch kein Garmin-P. Wird sich aber definitiv ändern.
Es kommen neue Modelle und genau, neue Möglichkeiten, das ist so. Google Podcast ist endlich vorhanden, also sprich, man kann jetzt bei Google auch Podcasts hören, ohne dass man über die Music-App gehen muss. Finde ich eine sinnvolle Geschichte. Könnte den ein oder anderen Hörer mehr bringen, denke ich doch, weil doch ein paar Nutzer in diesem Android-System rumkurven.
Ja, Google selbst sagt, es sind 2 Milliarden Menschen und der Podcatcher an sich, der hinter Google Cast, also Google Podcast steht, ist völlig irrelevant. Den einfach gleich mal streichen, weil er kann einfach gar nichts. Aber er wird halt natürlich auf 2 Milliarden Geräten standardmäßig ausgeliefert, ist schon mal ganz nett. Allerdings steht da noch viel mehr dahinter. Die bauen nämlich jetzt ihr eigenes Verzeichnis. War das notwendig? Nö. Aber es ist insofern wichtig, als dass jetzt Podcasts auch stinknormal bei Google zu finden sind, in der Google-Suche, und die verwenden sehr viele Leute. Heißt, in Zukunft, wenn ich irgendwie was suche, Geek Talk, finde ich jetzt nicht nur unsere Seite, sondern ich finde tatsächlich den Feed direkt, kann ihn direkt im Browser, in Place, in Google abspielen und er synchronisiert diese Wiedergabestände, sofern ich eingeloggt bin, auch mit der Google Podcasts App auf Android und mit den Google Home Geschichten. Und da wird es dann schon ein Schuh, finde ich. Also so das gesamte Ökosystem finde ich sehr spannend. Und Zugriff auf 2 Milliarden Leute quasi zu haben als Podcast, das ist natürlich noch interessanter. Von daher,
genau, da ist ja noch viel mehr da hinten, auch mit Audio, Transkribierung etc. Da wird schon interessant, was da kommt. Aber ganz hässlich, dieser Podcatcher hat nicht mal eine Kategorie für Technik. Das muss man Google ankreiden. Pfui.
Ich bin mir sehr sicher, ja. Die werden da noch sehr, sehr viel machen. Die haben jetzt einfach mal groß Wert darauf gelegt und davor Hochachtung und Respekt mal durch zu scrapen quasi. Die haben irgendwie 4 Millionen Podcasts zum Start direkt in ihren eigenen Verzeichnis. Das war ihnen offenbar mal wichtig. Das ist auch verschlagwortet und zwar wirklich sehr gut verschlagwortet. Klar, damit du es über die Google-Suche findest.
Sind es nicht nur zwei? Es sind nur 2 Millionen Podcasts, nicht vier.
Ja, Apple redet von 4, stimmt. Wurscht. Genau. Viele Millionen oder wenige, aber immerhin Millionen, ja, und die gut verschlagwortet, klar, damit es für die Suche hinhaut und klappt, und da sind es echt gut. Und das, also ich finde den Move schon ganz wichtig und ich glaube, im Podcast-Markt wird es auch noch ein wichtiges Thema werden.
Mhm. Und alle Geek-Talk-Formate sind vollständig drin, habe ich gesehen. Gehen wir in die Apple-Ecke. Wenn wir gerade bei Pay-Geschichten waren, in Polen und Norwegen hat Apple Pay gestartet. Yippie. Dürfen sich die Polen vor den Deutschen freuen.
Ja, und das ist ja auch für den deutschen Markt ganz interessant, weil wir haben ja in Deutschland eine große polnische Community, sage ich mal. Also ich selber kenne halt, glaube ich, mehr Polen als jede andere Nationalität im erweiterten Freundeskreis, die auch total oft noch sehr gute Verbindungen nach Polen haben. Und da würde mich nicht wundern, wenn dann die ersten, sag ich mal, Deutsch-Polen oder deutschen Polen oder Deutsche mit polnischem Hintergrund auf einmal dann halt über den Umweg jetzt auch Apple Pay haben und nutzen. Mhm. Und dadurch vielleicht auch dann öfter mal im Laden damit bezahlt wird und auch der Handel da das mitbekommt. Also ist ja schon ein bisschen weiter gedacht, weil halt ja gefühlt kontaktlos zahlen dank Aldi und Co. ist ja mittlerweile auch schon ganz gut akzeptiert, überraschenderweise. Aber halt mit so einem Telefon bezahlen oder mit einer Apple Watch meinetwegen, das wird noch den einen oder anderen Händler verwundern.
Ja, so.
Definitiv.
Was an der Meldung auch insofern nicht uninteressant ist, ist, dass die unter Anführungsstrichen Einschläge näher kommen, nämlich als dass bei den Start in Polen vor allem durchaus deutsche oder vor allem österreichische Dickschiffe dabei sind, was mir geheißen hat, die wollen kein Apple Pay. Über ihre Auslandsgesellschaften haben sie es jetzt aber dann doch in der Konzerngruppe. Das bin ich mal gespannt. Vielleicht hat das auch Auswirkungen. Mal schauen.
Genau, das hatte ich in der Daily auch drin. Raiffeisen zum Beispiel, so ein Beispiel. Ich glaube, das gibt es in Deutschland auch, oder Achim?
Ja.
Genau, die sind mit dabei. Klar. Ja, die sind mit dabei beim Starten. Die gibt es auch in der Schweiz. Sie setzen hier auf dieses Twint, aber in Polen sind sie mit dabei. Und da hoffe ich ganz stark, dass sich da endlich mal was verweicht, auch bei uns in der Schweiz, was das anbelangt.
Und das ist eigentlich eine österreichische Bank und die größte Bank dieses Landes. Und unterm Strich arbeite ich bei deren Tochter, ganz genau. Das meinte ich mit dieses eine Dickschiff, weil die sind jetzt in Polen plötzlich eben dann doch dabei. Und das könnte für alle nicht so uninteressant werden vielleicht.
Na gut, dann haben wir eigentlich nur noch eines, oder? Worüber wir sprechen sollten. Ich blicke in Richtung Zeit.
Ganz kurz vielleicht, Montag war HomePod-Start in weiteren Ländern, Deutschland ist dabei. Lieber Achim, wie viele HomePods hast du? Wähle eine Zahl zwischen 1 und 20. Mehr gehen nicht mit AirPlay 2.
Selbst wenn ich einen haben wollte, jenseits der Null, die ich habe, der war, glaube ich, ausverkauft relativ schnell.
Für Apple-Verhältnisse hat es lang gedauert, aber am Abend, in den Abendstunden am Montag gab es schon keiner mehr, das stimmt.
Ja, ja, aber dafür, dass den auch keiner haben wollte und ich auch keinen kenne, der den haben will, finde ich schon überraschend. Wurden da vielleicht nur wenige produziert?
Wir haben mindestens 7 Hörer, die sich eine gekauft haben, die ich auf Twitter gesehen habe. Also 7 von 23 ist eine hohe Zahl.
Wir haben auf Apfeltalk auch eine Umfrage gemacht, da ging ja die Zahl auch sehr schlecht aus, wobei ich immer noch nicht glaube, dass das für tatsächlich ein Produkt für die Nerds unter Anführungsstrichen ist. Ja, weiß ich nicht, vielleicht gab es da irgendwie Lieferengpässe bei den deutschen Kabeln oder so, weiß ich nicht. Nee, unterm Strich.
Also ich glaube halt, bei dem Preis, das ist halt auch für sag ich mal, für Autonomalverbraucher, glaube ich, auch noch nicht so richtig angekommen. Und ich meine, also auch jetzt, dass es so ein Gerät überhaupt gibt halt, ich glaube, ist auch bei vielen Autonomalverbrauchern gar nicht bekannt.
Mhm. Nee, ich glaube, es ist auch in der Nische, in der sie da jetzt reinstoßen wollen, haben die Leute schon andere Sachen. Jetzt will ich keine bessere oder schlechte Diskussion aufmachen, sondern einfach andere Sachen. Und damit erreicht es sich halt wahrscheinlich nicht. Und ansonsten, ja, für alle anderen ist es zu teuer. Der billigere HomePod wäre sicher eher ein Thema. Ich war auch überrascht, dass es ausverkauft ist, muss ich allerdings sagen. Ich hätte gedacht, dass sie sich diesmal das nicht geben, sondern einfach sagen, okay Leute, ist da und holt euch morgen, egal wo und wie und was. Verwundert mich ein bisschen. Kann man natürlich jetzt auch Mut zur Verschwörungstheorie haben und sagen, vielleicht muss der am Abend ausverkauft sein, egal wie viele verkauft werden.
Es genau, kann alles.
Das wäre auch meine Vermutung.
Ja, wir werden sehen. Die Zeit wird es zeigen, wie sich das Produkt verteilen wird. Haben wir sonst noch irgendetwas, was wir nicht drin hatten?
Nö, ich glaube, wir können langsam.
Wunderbar. Achim, vielen herzlichen Dank in Richtung Deutschland.
Ja, Martin, vielen lieben Dank in Richtung Schweizer Keller und danke an Jan in Richtung Wiener Podcast-Büro.
Danke an euch beide, danke an die Zuhörer. Ja, egal wo ihr sitzt, der Martin darf jetzt auch noch den Rest mit dem Wann sagen.
Genau, wir freuen uns auf Rückmeldungen, Kommentare, auch eben Anregungen für Sonderfolgen, zum Beispiel wie der iTouch. Ansonsten, je nachdem, wann und wo ihr uns hört, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.